Offenbarung 1, Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, wenn sie mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchte, und inmitten der sieben Leuchte ein gleich dem Sohne des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewande und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und seine Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Munde ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig in die Zeitalter der Zeitalter, und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast, und was ist und was geschehen wird nach diesem. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Versammlungen, und die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen.
Wir unterhalten uns hier und betrachten die Offenbarung von Kapitel 1 jetzt. Und es ist doch notwendig, dass wir einen besonderen Blick für die Dinge bekommen, die Gott in seinem Wort und durch sein Wort geoffenbart und nicht mit sieben Siegeln versiegelt hat. Und wir kommen nun zu diesem Vers 12, der uns eigentlich Einblick gewährt. Ab Vers 12 wird Christus dargestellt als der verheißene Richter. Und wir können hier Bezug nehmen, dass das Neue Testament wiederholt bestätigt, dass der Vater ihn gesetzt hat zu richten, Lebendige und Tote. Also nach dem Willen des Vaters ist der Herr Jesus der Richter der Lebendigen. Und das betrifft das Gericht der Lebendigen, zeitlich eingeordnet am Ende der Gnadenzeit, in der wir jetzt stehen. Zwischen dem Ende der Gnadenzeit und dem Anfang des Millenniums steht eingeschoben die nach Daniel 9 bezeichnete 70. Jahrwoche. Eine Gerichtszeit, von der hier geredet wird, vornehmlich im Wort der Offenbarung durch Johannes. Wir haben nun hier die Darstellung bildhaft. Wir sollten nicht meinen, dass der Herr Jesus kupferne Füße hätte, sondern hier wird geredet in der bildhaften Ausdrucksform, um uns etwas zu verdeutlichen. Denn das Wort Gottes ist nicht allein für solche, die eine Professur hinter sich gebracht haben, vielmehr für die Dummen, wir sagen's, nicht wahr? Und weil wir solche sind, hat der Herr es uns so deutlich gemacht, sonst könnte in der Ewigkeit der eine oder andere die Ausrede haben, nun, die sind deshalb errettet, weil sie die Professur haben und wir mussten verloren gehen. Und so hat Gott in seiner mannigfaltigen Weisheit uns in seinem Wort dargetan, dass auch, wie Jesaja sagt, der Einfältige den Weg nicht irre gehen kann. Selbst Einfältige werden den Weg nicht versäumen. Und deshalb ist dieses Wort hier in der Prophetie gerade für uns. Ich durfte es in einer der Stunden schon sagen, dass ich das beweisen kann, dass das Evangelium insbesondere für die Dummen ist, sonst wäre ich nicht hier. Und wir freuen uns sehr, dass Gott das Törichte auserwählt hat, reich zu sein in ihm, in Christus. Darauf kommt es an. Dass wir reich sind in Jesus und nicht reich hier oben, denn das verfault in wenigen Jahren. Aber das lebendige und bleibende Wort ist es, von dem Jesus sagt, dass alles vergeht, aber seine Worte bleiben. Wir haben hier, nicht wie die Liberalen sagen, eine Bibel, in der Wort Gottes enthalten ist. Nein, die Bibel ist Gottes Wort. Aber es ist nicht damit abgetan, dass wir sagen, wir haben alles, wenn wir diese materielle Bibel haben. Es kommt nicht darauf an, dass wir das ganze Wort Gottes haben, sondern dass wir das Wort Gottes in unseren Herzen haben und verstehen nach der Absicht des Heiligen Geistes. Darauf kommt es an. Letzten Endes gründen sich fast alle Irrlehren auf die Bibel. Die kommen alle mit der Bibel. Das berechtigt noch längst nicht, dass durch diese Leute der Heilige Geist zu seinem Recht käme. Wir müssen das so deutlich sagen, weil es in der letzten Konsequenz eigentlich darauf ankommt, nicht allein, dass wir dieses Bibelbuch unter dem Arm haben, nicht allein, dass wir sagen, wir sind Kinder Gottes, was auch Recht ist, wenn wir sind. Das berechtigt uns noch längst nicht, das Wort Gottes bis ins Kleinste zu erkennen. Ganz gewiss wird das Erkennen seines Wortes immer nur ein Detailabschnitt von dem sein, wozu es gegeben ist, nämlich es zu verstehen. Und ich wandte mich um, Vers 12, um die Stimme zu sehen. Hast du schon mal eine Stimme gesehen? Das ist hier die Ausdrucksart des Wortes Gottes. Für uns ist Stimme etwas Akustisches, die man hören, aber nicht sehen kann. Aber wir haben es hier eben mit dem Wort Gottes zu tun, das da geredet ist. Und wir haben die Darstellung des Wortes Gottes, die ja geistlich ist im Ausdruck der Materie, ja hier in dieser Bibel. Und wenn Gott redet, dann redet kein Mensch. Aber sicherlich meint dieser Johannes, dass er den sehen will, der da redet, welches Wort er hört. Ich glaube, dass wir es so für uns besser verstehen können. Es ist ja sehr schwer, den Inhalt der Fülle des geistlichen Wortes Gottes uns materiell denkenden und in Sünde gefallenen Menschen verständlich zu machen. Außerordentlich schwer. Und deshalb ist es der Gnade Gottes unterworfen, dass wir überhaupt durch und mittels des Heiligen Geistes eine Möglichkeit haben, seine Willensäußerungen in uns aufzunehmen, zu erkennen und zu verstehen. Ich wandte mich um, sagt Johannes. Ich glaube, hier ist jeder halbe Satz ein Evangelium. Er wollte sehen, der da redete, war letztlich Jesus. Das bedeutet rein evangelistisch, wenn wir Jesus sehen wollen, müssen wir uns von unserem persönlichen Zustand abwenden, umwenden, umkehren, bekehren. Das will uns das Wort sagen. Niemand kann Jesus sehen, der so bleibt, wie er ist, sondern wir bedürfen der Errettung, wir bedürfen der Gemeinschaft. Johannes musste sich in diese Gemeinschaftspose bringen durch eine Umkehr, eine Umwendung. Um zu sehen und zu hören, das, was geboten wurde. Und als ich mich umgewandt hatte, er wendet sich um und da sieht er 7 goldene Leuchter. Diese 7 goldenen Leuchter sind vom Gold her benannt, Wertbestand, Zeichen der Reinheit. Wir singen Lieder von den goldenen Gassen und bezeichnen damit das himmlische Jerusalem. Diese Leuchter werden in Vers 20 erklärt. Die 7 Leuchter sind 7 Versammlungen, 7 Gemeinden. Es ist interessant. Wir müssen nur langsam voran machen. Wir müssen oder können auch uns nur insofern in der Weise bewegen, wie wir das im Durchschnitt der Geschwister, die hier sind, nun erfassen können. Es ist ein Unterschied, aus welch einer Nachfolge, Jesus-Nachfolge-Gemeinschaft nun sich eine Gemeinde zusammensetzt. Und zwar wird hier in Vers 11 gesagt, welche Gemeinden diese sieben sind. Sieben goldene Leuchter werden also verglichen mit sieben oder dargestellt mit sieben Gemeinden. Eingangs war gesagt, dass der Jesus dargestellt ist als der Richter der Lebendigen. Hier, er stellt sich dar in dieser Ausdrucksweise von Bildern. Und es mutet einen schon ein wenig an, wenn wir in Offenbarung 22, Vers 16 lesen, wie Gottes Wort bezeugt, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen. Ich, Jesus, und dieses Ich wird dem Sohne Gottes vorgestellt, und dann lesen wir plötzlich in Offenbarung 1, Vers 9, ich, Johannes. Im ersten Kapitel stellt sich der Johannes als der Ich vor. Und am Ende, dem letzten Kapitel, ich Jesus. Es hat mir zu denken gegeben, vor geraumer Zeit, als ich diese beiden Empfehlungen gegeneinander stellte. Ich konnte es nur so verstehen, dass er von Gott her gewürdigt war. Ich, weil immer wieder, ich habe deine Werke und so weiter. Die Ich-Form generell durch Jesus bezogen, soll ihn hier in diesem einen Male, und da redet nämlich gerade die Bibel aus einem anderen aus einer anderen Perspektive, das soll nicht verwechselt werden, Jesus, sondern ich, Johannes. Und deshalb redet dort auch das Wort Gottes, in Vers 7 zum Beispiel, siehe, er kommt. Hier redet Jesus nicht von sich, sondern Johannes redet hier. Deshalb ich, Johannes. Er kommt mit den Wolken und so weiter. Dass wir die Dinge auseinanderhalten. Diese sieben goldenen Leuchter sollen also sieben Versammlungen sein. Wir könnten natürlich die Untersuchung so präzis anstellen, dass wir dann auf jedes Wort untersuchend die letztliche Erklärung, die uns möglich ist, finden. Aber das würde natürlich hier viel zu weit aus dem Rahmen gehen, denn wir hätten dann schon etwa ein Vierteljahr mit solch einem Kapitel zu tun. Aber ich glaube, das liegt nicht darin, sondern es ist notwendig, dass wir die gröbere Form erkennen, was sicherlich auch Absicht des Geistes Gottes ist, uns in die Tiefe des Wortes hineinzuführen. Inmitten dieser sieben Leuchter, wir sagen sieben Gemeinden, einen gleich dem Sohne des Menschen. Das heißt, Mittelpunkt aller biblischen Gemeinden ist Jesus. Wer ist Sohn des Menschen? Welchen Bezug hat und nimmt Sohn des Menschen? Müssen wir wissen. Jesus Christus wird durch sich selbst dargetan, Sohn des Menschen genannt. Und zwar bezieht sich der Ausdruck Sohn des Menschen in der Fleischwerdung des Sohnes Gottes und hienieden auf dieser Erde. Acht geben, das bedeutet seine Knechtsgestalt im Fleische und die Geschehnisse der Verwerfung, die damit zusammenhängen, bis zu einem letzten Augenblick, wo er für diese Erde, die ihn verurteilt und zu Tode gebracht hat, wiederkommen wird als dieser Richter, den wir sehen. Ich denke hier an Matthäus 24, Vers 30. Da wird er kommen zum Gericht, und zwar, wenn sie sehen werden, das Zeichen des Sohnes des Menschen. Also Christus schließt die Ausdrucksform Sohn des Menschen ab mit seiner Wiederkunft zum Gericht. Und das war das letzte Mal. Dann wird er nie wieder in Gottes Wort als Sohn des Menschen bezeichnet, sondern als der absolut verherrlichte Gottessohn, der dann dieses Reich, nach dem er es im Auftrag seines Vaters verwaltet hat, am Ende seinem Gott und Vater übergibt, damit Gott alles in allem sei. Dass wir wissen, wo Sohn des Menschen hingehört. Wir haben keinen als Gemeinde in heutiger Zeit, keinen Direktbezug zu dem Begriff Sohn des Menschen. Einfach deshalb, weil er für die Zeit Jesu bestimmt war hier auf dieser Erde und dann, weil sie ihn auf dieser Erde verworfen haben, wenn er kommen wird als Richter für diese Erde. Dieser Richter inmitten seiner Gemeinde, ich denke hier an 2. Thessalonicher 1, Vers 8, wenn er kommen wird, heißt es, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, diese zwei Kategorien Menschen, die ins Gericht kommen, die Gott nicht kennen, weil sie nicht versöhnt sind durch das Heilandsblut, und die zweite Kategorie, die dem Evangelium nicht geglaubt haben. Beide. Nichts von all Versöhnung drin. Beiden gibt er Vergeltung. Und dann heißt es, wenn er kommen wird, um an jenem Tag verherrlicht zu werden, wenn sie ihn sehen werden, seine Herrlichkeit inmitten seiner Heiligen, in seinen Heiligen urtextlich, werden sie Christus kommen sehen. 2. Thessalonicher 1, Vers 8 bis die nächsten Verse. Und das heißt, dass Christus Mittelpunkt der Gemeinde ist. Es ist dargestellt, weil Gott den Menschen geschaffen hat nach seinem Bilde. Da hat er eigentlich den Menschen den Kopf, wir haben, man sagt mitunter, der eine, der trägt seinen Kopf unterm Arm. Das ist nicht Bild Gottes. Sondern das Haupt ist mitten oben drauf gesetzt. Oben und in der Mitte. Nicht wahr? Das heißt, Christus ist über die Gemeinde geordnet, deshalb lehnen wir jede Organisation ab, die sich damit befasst, überregional über Gemeinden zu verhandeln, zu bestimmen oder Anordnungen zu treffen. Nicht Lehre des Neuen Testaments. Höre, was der Geist, nicht der Synodalen oder dem Papst sagt, sondern den Gemeinden sagt. Wir müssen es so deutlich sagen, weil alles andere nicht Lehre des Neuen Testaments ist, und wir sind dem Herrn recht dankbar, dass er uns gerade hinsichtlich der tieferen Erkenntnis seines Wortes etwas anvertraut hat. Wir würden schuldig vor unserem Gott, wenn wir das, was der Herr uns gegeben hat, dann zurückhalten würden. Wir würden seine Liebe und seine Gaben mit Füßen treten, würden wir zurückhalten in diesen Aussagen. Er ist Mittelpunkt auch in der Ewigkeit, und ich glaube, dazu dürfte die Ewigkeit gegeben sein für die Gemeinde, Christus als Haupt und Mittelpunkt die Ehre zu geben, die ihm gebührt ewiglich. Jetzt wird er uns gezeigt, der da inmitten dieser sieben Leuchter, sieben Gemeinden, symbolische Zahl, zwar dargestellt aus dem Geschehen, hier an sieben Gemeinden gerichtet zu sein, wobei wir hier sagen können, dass schlussendlich eigentlich heute, bis zum heutigen Tag und darüber hinaus, bis Christus wiederkommen wird, alle Gemeinden gemeint sind. Angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Wir wissen, dass die alten alttestamentlichen Gläubigen häufig und oft ein Vorbild auf Christus waren. Unter anderem haben wir einen der Patriarchen, der uns ein Vorbild auf Christus ist, in vielen Dingen, und das war Josef. Auch er hatte einen langen, von seinem Vater empfangenen langen Leibrock. Und in dieser Pose besuchte er, hielt er Ausschau auf dem Felde nach seinen übrigen Brüdern. Das wurde ihm zum Verhängnis. Josef kam dann nach Ägypten. Wir sehen also den Herrn Jesus hier angetan mit einem langen Gewande als der Ausdruck, dass er nichts von sich selbst, sondern in jener herrschaftlichen Geste erscheint, bis zu den Füßen reichenden Gewand, die an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Wir können feststellen, was der Gürtel bedeutet. Wir lesen in Epheser 6 davon, ein Gürtel, der uns betrifft, der uns gegeben ist. Umgürten, Gürtel. Ist das, was uns umgibt. Der Gürtel hat nur dann Funktion, wenn nichts daran fehlt. Wenn ich solch einen Gürtel nur einen halben Zentimeter rausschneide, da fällt er ganz runter. Das heißt, er hat nur dann Tätigkeit und Zweckbestimmung, wenn er uns ganz umgibt. Nicht halb, nicht 99%. Das, was unseren Herrn ausmacht, ist hier die Umgürtung in Gold als Gürtel und sein Haupt aber und seine Haare weiß wie weiße Wolle. Wir haben ähnliche prophetische Darstellungen in Daniel 7, Vers 9, da wird auch von dieser weißen Wolle geredet. Auch hindeutend auf dieses Bild, wie Schnee, weiß wie Schnee, keine Verunreinigung an ihm und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und das Wunderbare ist, dass der Herr Jesus zum Gericht kommt, um die Feinde zu den von Menschen bis zu anderen Engelwelten zu richten. Er erscheint in dieser Aufmachung Augen wie Feuerflammen. Wir wissen, dass Feuer das Zeichen des Gerichts ist. Zeichen des Gerichts. Es ist notwendig, dass wir diese Bilder kennen. Ich sage es nur. Wenn wir sie nicht kennen, dann geschehen unheimliche Dinge und Aufnahmen von Gläubigen, was aber nicht mit dem Wort Gottes zusammenhängt. Zu mir sagt vor längerer Zeit schon mal ein Bruder von der Pfingstgemeinde, dass er 5 Taufen hätte. Unter anderem auch die Feuertaufe. Da habe ich gesagt, Bruder, wenn Sie wüssten, was das wäre, würden Sie solchen dummen Unsinn gar nicht reden. Wenn vom Herrn Jesus gesagt wird, der nach euch kommende wird euch mit heiligem Geiste und Feuer taufen, dann ist es die Aussage des Wortes Gottes. Und zwar, dass er der ist, der gesetzt ist zum Fallen und zum Aufstehen vieler. Wer nicht den Geist Gottes hat, wird ins Gericht kommen, mit Feuer getauft, mit Gericht. Es gibt nur die zwei Dinge, die auch dieses zweischneidige Schwert ausmachen. Warum zwei Schneiden? Das geht ja aus seinem Munde hervor. Entweder Errettung oder Gericht. Zwei Schneiden. Von seinem Wort wird geredet, dass er unterscheidet und durchschneidet bis auf die Trennung von Mark und Bein. Wir kennen die Bibelstelle. Das ist die eine Seite, die uns zum Siegen wird, und die andere den Menschen, die nicht errettet sind, zum Gericht. Deshalb zweischneidig. Aber wir sind dankbar, dass der Jesus all denen, die durch sein teures Blut nun errettet und erkauft sind, nicht mehr erscheint als Richter. Das ist nicht biblische Auslegung, wenn gesagt wird, die Gemeinde Jesu müsste durchs Gericht gehen. Ich unterhalte mich mit solchen Leuten grundsätzlich nicht, weil ich weiß, dass sie solches Zeugs nie durch den Geist Gottes empfangen haben. Und deshalb unterhalte ich mich grundsätzlich nicht. Ich weiß, woher Sie es haben. Sie haben es nachgeredet. Und Sie beurteilen die Dinge nicht aus dem Wort, sondern vom Verstand her. Denn es gibt ganze Richtungen, die nun solches Zeugs verbreiten. Richtung weiß, das ist ein Beweis für das Nachreden dieser Dinge, ohne Untersuchung im Worte Gottes. Seine Füße, gleich glänzenden Kupfer, als glühten sie im Ofen. Der Jesus sagt einmal über die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkündigen, lieblich sind die Füße derer. Lieblich. Aber ich glaube, das geht noch ein wenig weiter. An uns ist nicht viel Liebliches dran, das möchte ich schon sagen. Der Herr redet von diesen Füßen, da sie lieblich sind, wenn sie das Evangelium verkündigen. Wenn also unsere Geschwister an der Hauptwache stehen, da stehen auf diesem harten Beton liebliche Füße. Im Gegensatz, wenn wir hier von Feuerofen und glühenden Metall hören, das sind die Füße Jesu, da ist ein Vergleichsbild in Hesekiel, und zwar wird uns dort in Kapitel 28 gesagt, dass auch einmal vor dem Fall Satan inmitten der feurigen Steine wandelte. Ich glaube, es ist der Vers 14. Hesekiel 28, Vers 14, glaube ich. Inmitten der feurigen Steine, da wird Bezug genommen auf den großen Schmelzofen. Wir haben das Bild des Schmelzofens wiederum in der Offenbarung beschrieben. Der Rauch wie gleich dem Rauch eines Schmelzofens. Der Rauch ihrer Qual, jener Verdammten, die nicht durch das Blut Jesu errettet sind, die in der Verdammnis sind, soll der Rauch ihrer Qual aufsteigen in die Zeitalter der Zeitalter. Ich möchte nicht mehr dazu sagen, zu diesen Bildern. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Wir wissen, dass das Wort oder das Wasser ein Bild des Wortes ist. Aus der Seite Jesu, Johannes 19, Vers 35, einer der Kriegsknechte nahm einen Speer und durchstieß seine Seite und alsbald kam Blut und Wasser heraus. Das sind die beiden Reinigungsmittel, Blut, 1. Johannes 1, Vers 7, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und dann dieses Wasser, das ist das Bild des Wortes. Wir haben dieses reinigende Wort, auch im Neuen Testament, in einer Bibelstelle, durch die Waschung seines Wortes, das deutet jetzt dahin. Und so haben wir hier durch das Rauschen vieler Wasser, das heißt, dass der Jesus dann, wenn er kommen wird zum Gericht, mit vielen Worten das Unversöhnte schelden wird. Ein Prophet sagt, er wird aus Zion brüllen. Das ist Gericht Gottes. Rauschen vieler Wasser. Wenn ich da daran denke, wie die Menschen heute kühn gegen Gott reden, nicht wahr? Wie sie meinen, sie könnten ihren Mund erheben, nur deshalb, weil Gott heute Zeit der Gnade wehrt und wehren lässt. Könnten sie wieder Gott Freches reden? Und er wird dann erscheinen in der Herrlichkeit seines Vaters. Und auf tausend werden sie nicht eines antworten, sagt Gottes Wort. Wo will dann der Mensch bleiben? Wo will der Mensch frecher Lippen? Wehe mir, sagt der Prophet schon, denn ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Aber dieser Prophet empfing Reinigung, gleich wie diese glühende Kohle die Unreinigkeit der Lippen hinwegnahm. so reinigt uns nun in der Vollendung des Bildes jenes Blutes unseres Herrn und Heilandes uns von allem Sünden, auch die Lippen Sünden. Er hatte in seiner Rechten sieben Sterne und aus seinem Munde ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Diese Sterne, wir wissen, sind Engel der sieben Versammlungen nach Vers 20. Da kommen wir an ein Problem. Wer sind nun die Engel? Während wir im Griechischen das Wort Angelos ja für Boden und Engel haben, gibt es ja unterschiedliche Auffassungen im Anwendungsbereich dieser Engelboten oder Boden. Die Übersetzung, die aus dem Englischen jetzt da ist, wie heißt sie? Bitte? Scofield. Die Scofield-Bibel bringt in der Fußnote eine Sache, ich möchte aber doch da zur Vorsicht warnen. Die sagen Folgendes. Da wären sieben Besucher gekommen, aus jeder Gemeinde einer, und die hätten den Johannes auf Patmos besucht, wie es ihm ging. Das steht in der Scofield, bitte ich. Das ist nicht meine Erfindung. Ich sag's nur, was da drin steht. Und für die wäre das gewesen. Also ich möchte nichts gegen die Scofield-Bibel, aber ich möchte etwas gegen menschliche falsche Auslegungen sagen. Wir müssen es einfach sagen, dass es nicht stimmt. Das ist nicht wahr. Erstens sagt die Bibel Gottes Wort kein Wort von solchen Geschichten. Das nächste ist, wir haben keinerlei geschichtliche Überlieferung über solche Dinge. Sind also mehr Vorstellungsgespinste. Und ich bedauere immer wieder, wie man diese Dinge mit Gottes Wort so dicht in Verbindung bringt, dass man eine Fußnote draus macht. Ich bedauere das sehr. Das geht schon allein aus der Tatsache hervor, dass es nicht sein kann, weil Gott zu Johannes sagt, schreibe diesen. Als ich bei meinen Eltern noch zu Hause wohnte und ich wollte mit meinem Vater was verhandeln, da hätte ich ihm nie einen Brief geschrieben. Wir wohnten in einer Wohnung. Da hätte ich ja nie einen Brief geschrieben. Einen Brief schreibt man nur solchen, die nicht da sind. Doch nicht die, die bei mir sind. Ich habe meiner Frau noch keinen Brief geschrieben in meiner eigenen Wohnung. Das habe ich noch nie gemacht. Ich wüsste gar nicht, wie komisch ich mir vorkäme, ich deren Brief schreiben sollte. Das macht man doch nur, wenn man keine Gemeinschaft hat. Nicht wahr? Und so sehen wir, dass wir einfach geistlich denken, uns durch den Geist Gottes führen lassen müssen, um die Dinge recht zu erfassen und zu erkennen. Ja, diese Boden, wer sind die Boden? Ich möchte es hier ganz klar sagen. Ich kann es ganz klar sagen. Ich weiß es nicht. Wenn euch das langt. Ich habe mich lange Zeit darum bemüht, herauszufinden, welches Bewandtnis es mit diesem Boden haben könnte. Wenn wir also aus dem Griechischen es auf Engel anlehnen, möchte ich nicht widersprechen, dass es wohl so sein kann, dass selbst Gott, wie wir wissen, auch über Gebiete Engel beruft. Denken wir das von dem Engelfürsten zu Persien und ne, da haben wir ja diese Geschichten. So wird sicherlich der Herr auch einen besonderen Engel für eine Gemeinde geben. Das möchte ich nicht in Frage stellen. Da bin ich sogar fest von überzeugt. Nur bin ich nicht so stark überzeugt, ob nun diesen Engeln geschrieben werden soll. Nicht wahr? Und warum sollten wir nicht über solch ein Thema einfach schweigen, wenn wir es nicht wissen? Und vielmehr den Herrn bitten, Herr, offenbare es durch meinen persönlichen Gehorsam zu deinem Wort. Und das tut man nicht. Warum tun wir das? weil wir andere Dinge in unseren Herzen haben, die wir mehr lieben als das Wort Gottes. Ich rede hier allgemein von der Gemeinde Jesu. Wieder andere Auslegungen sagen, dass es um diese Boten, um die Ältesten der Gemeinden handeln würde. Das ist eine recht erklärliche Aussage, nur ich weiß es nicht, ob es stimmt. Also lassen wir diesen Punkt dann einfach liegen. Und Gott schweigt über diese Frage, und wenn Gottes Wort schweigt, warum sollten wir dann reden? Sein Ansehen war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Ich darf hierzu noch etwas sagen. Und da hat mal einer gesagt, er möchte Gott sehen. Es war gar kein Ungeistlicher, nichts. Es war Mose. Und Gott sagt zu ihm, du kannst mein Angesicht nicht sehen. Aber er wollte es doch sehen. Er hat ihn genommen, hat ihn in den Felsenspalt reingestellt. Und dann ist Gott an ihm vorübergegangen. Aber bevor er vorüberging, hat Gott noch etwas gemacht. Da steht geschrieben, dann hielt Gott seine Hand auf sein Angesicht, bis er vorüber war. Und von hinten hat er gesagt, jetzt kannst du noch mal gucken. Hat er sein Angesicht gesehen? Nein. Menschen in der Sünde können Gottes Angesicht nicht sehen. Deshalb steht geschrieben, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, weil er sündlos, weil er der Sohn Gott, der in des Vaters Schoß, der hat ihn kundgemacht. Der hat ihn gesehen. Nun, ich habe mich auch gefragt, was ist das nun nach Offenbarung 19, wenn er kommen wird? Da wird er dem Rest dieser Menschheit den Gar ausmachen. Durch die Gerichte, das, was ich etwa ausmachen konnte, sind gut zwei Drittel der Menschheit umgekommen. Durch die Gerichte. Und den letzten Gerichtsschlag hat sich der Herr vorbehalten auf sein Kommen. Und dann macht er den restlichen Menschen im Gericht der Lebendigen den Gar aus. Und wir lesen dann im Jeremia, Kapitel 4, Vers 22 beginnt, 23. Und ich schaute die Erde an und siehe, sie war leer. Sie war wüst und leer. Und kein Mensch ist mehr da, sagt Jeremia. Die Vögel sind entflohen aus. Der Karmel ist eine Wüste. Was ehemals Berge waren, stehen erschütternd, rauchend vor ihm. Nun, wenn der Jesus kommen wird, lesen wir, da wird er in der Helligkeit seines Vaters unverhüllt, wird er kommen und das wird der Tod der Menschen sein. Wir kommen mit Christus in der Herrlichkeit des Vaters. Deshalb sagt Paulus, wisset ihr nicht, dass ihr Menschen, dass wir sogar Engel richten werden? Wir werden diese Verlorenen richten müssen durch unsere Erscheinung. Da wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Und das ist der Tod der Unversöhnten. Das Ende. Und als ich ihn sah, Vers 17, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Herrliches Wort, nicht? Johannes ist ja hier ein Bild der Gemeinde. Er ist ein Vertreter der Gemeinde, er gehört zur Gemeinde. Und wir sehen dann, dass wir ihn sehr stark von Gemeinde verbunden erkennen. Fürchte dich nicht. Ich bin, denken wir an ich Jesus und ich Johannes. Aber mehr an Offenbarung 22, 16, ich bin. Ich bin, der ich bin. Bezug Gottes, Anfang, ich bin, sag nur, ich bin, der ich bin, hat dich gerufen. So lesen wir es im Alten Testament. Wir finden wieder diesen Ausdruck, ich bin, im Neuen Testament. Es wäre vielleicht interessant, wenn sich der eine oder andere die Mühe macht, um es zusammenzutragen. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin, ich bin. Ich bin das Brot des Lebens, ich bin und so weiter. Hochinteressant. Der Herr möchte uns sein Wort lieben werden lassen. Durch Umgang und Gemeinschaft. Gemeinschaft prägt. Nicht allein mit der Sünde. Der Umgang mit seinem Wort prägt. Noch mehr. Ich bin der Erste und der Letzte. Wir wissen, dass durch ihn und für ihn alles erschaffen ist. Jesus ist der Schöpfer. Auch der sichtbaren und nicht sichtbaren Welten. Die sichtbaren Welten, die kosmischen, und die nicht sichtbaren, die Engelwelten. Jesus ist der Schöpfer. Der Anfang dieser Schöpfungen, er ist gleichzeitig der Letzte, der Ausgang, der das letzte Wort auch über diese Gerichtsmenschen reden wird, auch dann, wenn sie es nicht wollen. Und der Lebendige, und jetzt bezieht er sich auf Golgatha, und ich war tot, Sohn des Menschen, beachten Sie, ich war tot, als Sohn des Menschen, im Fleische gekommen war er tot, der Sohn Gottes. Und siehe, ich bin lebendig in die Zeitalter der Zeitalter. Und dieser hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Denken wir hier noch einmal an die Mitteilung von Jesaja 22. Ganz kurz nur. Anreisen nur. Alles andere dann zu Hause. Jesaja 22, Vers 20. Ich werde meinen Knecht Eliakim rufen, den Sohn Hilkias. Moment. Jawohl. Und ich werde, Vers 21, werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden. Jetzt haben wir es. Das ist ein Bild auf Jesus. Und ihn deinen Gürtel fest umbinden. Und ich werde deine Herrschaft in seine Hand legen. Und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Hause Juda zum Vater sein. Und ich werde ihm die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen. Und er wird öffnen. Und niemand wird schließen, und er wird schließen, und niemand wird öffnen. Offenbarung 3, 7 haben wir dann die wiederholte Mitteilung darin. Er hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Wir können leider heute nicht so viel uns ergehen. Wir müssen, dass wir hier fertig werden. Und jetzt kommen wir nun zu diesen gewaltigen Aussagen von Vers 19, und das ist gleichsam der Schlüssel für das Verständnis des übrigen Wortes. Gottes in Offenbarung, das müssen wir uns jetzt ganz gut merken. Da sagt er nun, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was geschehen wird. Drei Zeitabschnitte, was du gesehen hast. Noch einmal, um des Zeugnisses Jesu willen, war er auf Patmos in der Verbannung. Wer? Johannes. Johannes, um des Zeugnisses willen, während der Gemeindezeit. Schreibe nun, was du gesehen hast. Was hat er gesehen? Den kommenden Richter in diesen mannigfaltigen Bildern als Richter zu richten die Gottlosen. Das hat er gesehen. Diese Bilder hatte, was du gesehen hast. Und dann sagt er als zweites, und was ist? Was ist? Das heißt also, das erste, schreibe nun, was du gesehen hast, Kapitel 1. Und was ist Gemeindezeit, Kapitel 2 und 3. Und was nach diesem, nach 3 kommt 4, hier bei uns, nicht? Nach 3 kommt 4, ja, richtig. 4, deshalb schlagen wir dann Kapitel 4 auf und lesen. Beachten wir bitte die Ausdrucksart, denn Kapitel 2 und 3 ist Gemeindezeit, so dass wir nach diesem, nach 3, so fängt Kapitel 4 an, nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel. Also haben wir am Ende von Vers 3, am Ende der Gnadenzeit, jenes nächste Geschehen, die Öffnung einer Tür im Himmel, deutet auf die Aufnahme der Gemeinde in die Himmel. Was nach diesem, nach 2 und 3, geschehen soll. Nämlich die Aufnahme der Gemeinde in die Himmel, und jetzt wird es noch deutlicher, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem, nach 3, geschehen wird. Johannes ist jetzt im Bildhaft, der Ausdruck der Gemeinde, ihm wird gesagt, komm hier herauf, jetzt wirst du von oben die Dinge sehen, die nun geschehen sollen. So haben wir in Kapitel 4 und 5 dann einen Zustand, die Gemeinde beim Herrn, so wird es uns in Kapitel 5 ganz klar gesagt, sie fielen nieder dann und beteten Gott an, priesen ihn und gaben ihm die Ehre. Und dann in Vers 6 dann das, was. Und interessant, Johannes sieht nun von Vers 6 alles von oben, nachdem er heraufgekommen ist. Wir kommen wieder zurück. Das Geheimnis der sieben, Vers 20, der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter, die sieben...